Guten Morgen miteinander. Ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen wieder mal darf eine Botschaft mit euch teilen, die Gott in dieser Woche vorbereitet hat. Und ich auch ein bisschen. Ja, also eigentlich hast du mir die Pointe schon genommen, Matthew. Es geht tatsächlich um Auftrag heute. Ist das gut, wenn ich auf Schweizerdeutsch rede oder soll ich Hochdeutsch? Geht das? Hochdeutsch? Gut. Wehrt sich niemand. Es geht tatsächlich heute um Berufung und Auftrag. Und das hat tatsächlich auch eine Dimension für uns. Heute, wo für den Paulus zu seiner Zeit auch schon da war. Aber das wird sich dann noch entfalten im Laufe von dem, was ich heute Morgen möchte sagen. Es ist euch vielleicht schon aufgefallen, in den Predigten, die wir bis jetzt hatten, zum Epheserbrief, dass, wie der Matthew gesagt hat, Kapitel 1 und 2 war so ein bisschen das Thema gewesen, Gottes Plan zur Erlösung und das neue Leben. Und jetzt in Kapitel 3 und 4 geht es sehr viel um die Gemeinde. Also ich weiss nicht, vielleicht haben Sie die Heimat auch schon gelesen, der Epheserbrief. Lohnt sich übrigens. Und wer da aufgepasst hat, dem ist auch schon aufgefallen, dass da eigentlich beides das Gleiche ist. Der Paulus tut sich in diesen Kapiteln, die wir jetzt haben, besitzen, sehr viel wiederholen. Das ist wirklich so. Wenn man da ein bisschen drüber liest und mal ein bisschen Wortstudium macht und mal das Wort Geheimnis zum Beispiel sucht, der Epheserbrief hat das etwa 50 Mal drin. Also nicht ganz, aber es kommt sehr viel vor. Und das ist nicht umsonst. Also wenn wir uns das mal kurz überlegen, die Bibel, das ist Gottes Wort, das hat Gott so wollen, dass es so ist, wie es ist, und hat geschaut, dass es so reinkommt, wie es so reinkommen ist. Und der Paulus war nicht irgendwie einer, der ein bisschen mit den Worten Schwierigkeiten hatte und ein bisschen rumgestackelt ist oder etwas. Der Paulus war ein gewaltiger Redner. Also, ja, er ist sehr wortgewandt. Er hatte eine sehr gute Ausbildung dazu. Und es ist nicht einfach so, dass er sich ständig wiederholt. Sondern wir Menschen, wir brauchen das. Wir brauchen Wiederholung. Bis dass wir mal etwas verstehen, kann es sein, dass wir es am 50. Mal hören müssen. Und erst beim 50. Mal haut es dann wirklich rein. Darum, tu euch nicht ablenken davon, dass ihr jeden Sonntag das Gleiche hört. Ich möchte, wie der Paulus das übrigens auch macht, es immer wieder ein bisschen von einer neuen Seite beleuchten. Und darum werden wir heute Morgen Kapitel 3 vom Epheserbrief anfangen. Die von euch, die die Bibel dabei haben, können jetzt aufschlagen. Kapitel 3, Vers 1 bis 13. Es gibt wieder einen langen Text. Könnt ihr euch wieder gut anschnallen. Also. Epheser 3, Vers 1 bis 13. Ich lese wieder aus der Mengeübersetzung. Das ist der Grund, weshalb ich, Paulus, der ich euch Heiden zugute, der Gefangene Christi Jesu bin, ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir für euch verliehen worden ist, dass mir nämlich durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden ist, wie ich davon schon vorhin in Kürze geschrieben habe. Also Wiederholung Nummer 1. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Vertrautheit mit dem Geheimnis Christi erkennen. Das zweite Mal. Dass in früheren Zeitaltern den Menschenkindern nicht kundgetan worden ist, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten offenbart worden ist. Das, und jetzt wird es nochmal ausgeführt, nämlich die Heiden Miterben und Mitverleibte und Mitgenossen der Verheißung in Jesus Christus sind, durch die Heilsbotschaft, deren Diener ich geworden bin, nach der Gnadengabe Gottes, die mir nach der in ihrer Wirkung gewaltigen Kraft verliehen worden ist. Mir, dem Geringsten unter allen Heiligen, ist dieses Gnadenamt verliehen worden, den Heiden die Heilsbotschaft von dem unergründlichen Reichtum Christi zu verkünden und allen Aufklärung darüber zu geben, welche Bewandtnis es mit der Verwirklichung des Geheimnisses hat, das von Urzeiten in Gott, dem Schöpfer aller Dinge, verborgen gewesen ist. Damit nunmehr den Gewalten und den Mächten in den Himmelsräumen durch die Gemeinde die vielseitige Weisheit Gottes kundgetan werde. Diesen Vorsatz, den er von Ewigkeit her gefasst hatte, hat er zur Ausführung gebracht in Christus Jesus, unserem Herrn, in welchem wir die freudige Zuversicht und den freien Zutritt zu Gott in freudigem Vertrauen durch den Glauben an ihn haben. Deshalb bitte ich auch darum, in meinem Leiden für euch nicht mutlos zu werden. Das ist ja eine Verherrlichung auch für euch. Das ist recht viel, was uns hoffentlich schon bekannt ist. Paulus redet da nochmal über das Geheimnis, wo Gott von Urzeiten bestimmt hat, nämlich, dass wir Heiden sozusagen, dass wir teilhaben dürfen an dem, wo Gott Israel versprochen hat. Und die Tatsache, dass der Paulus da dann nochmal klar und deutlich das wiederholt, ist ein Hinweis darauf, eben wie schon gesagt, dass es wirklich ernst meint. Pergament ist zur Zeit von Paulus nicht günstig gewesen. Und man hat nicht Wort darauf verschwendet, auf etwas, wo man nicht wollte, ausdrücklich sagen. Und wenn man das mehr als einmal gesagt hat, dann war es einem das Geld auch wert gewesen. Aber da haben wir echt zwei neue Elemente, die dazugekommen sind, zu dem, was Paulus bis jetzt schon alles gesagt hat. Und auf die möchten wir heute eigentlich unser Augenmerk lenken. Zuerst einmal, der Paulus weist da ausdrücklich auf seine Berufung als Apostel zu den Heiden, um ihnen die frohe Botschaft von der Miterbschaft zu verkünden. Und er redet sich da ausdrücklich zusammen mit den anderen Aposteln und Propheten zu ihrer Zeit ein. Nicht herausragend aus denen, sondern mit einer speziellen Berufung und mit einer extra grossen Gnade sozusagen ausgerüstet. Der Paulus redet davon, dass die Verkündung von diesem Geheimnis dazu dient, und das ist ein bisschen komisch, wenn man das so lesen, der Macht in der Himmelsräume, die Weisheit Gottes kund zu tun. Sein Dienst hat also nicht nur ein irdisches Ausmaß, sondern auch ein Ausmaß in der himmlischen Welt gehabt. Und all das zusammen gibt uns da eigentlich ein Bild von dem, was Paulus da macht. Es ist ein Plädoyer von einem feurigen Evangelist, der seine Arbeit begründet, erklärt und das Plädoyer, wenn wir heute Morgen ein bisschen unter die Lupe nehmen. Also, wir knüpfen da schon mal nochmal an den Inhalt von dem Geheimnis an, von dem der Paulus immer wieder redet. Da haben wir eben, wie gesagt, in der letzten Predigt schon immer wieder davon gehört und der Paulus wiederholt das auch immer wieder. Und das ist gut so. Wir führen uns ganz schnell nochmal den Inhalt von dem Geheimnis vor Augen führen. Erstens einmal: Gott hat vor Urzeiten entschieden, dass am Ende alles unter Jesus Christus zusammengefasst werden soll. Er ist das Haupt von einem neuen Leib und der Eckstein von einem neuen Bau. Und sein Weg, sich der Welt zu offenbaren, ist gewesen, er hat sich ein Volk erwählt, Israel. Anhand von denen, er wollte zeigen, wie ist er und wie ist der Mensch. Und Gott hat beschlossen, durch Christus eben den alten Bund mit Israel zu erfüllen und gleichzeitig die Verheißungen auf alle Welt auszuweiten. Insofern sich beide, sowohl Juden als auch Heiden, alleine auf Jesus beziehen. Jesus ist das, was Paulus meint, wenn er davon redet, eigentlich, dass er alle dort aufklären, welche Bewandtnis es mit der Verwirklichung von diesem Geheimnis hat. Durch Jesus ist das verwirklicht worden. Und durch Jesus haben alle, also Juden und Heiden, freien Zugang zu Gott durch den Geist, den er uns gibt, der in uns lebt und uns in alle Wahrheit führt. Unser Glaube, der ist aufgebaut auf diesem Fundament. So steht es im Text vom letzten Sonntag, dem Fundament, die Bibel von den Propheten und der Aposteln. Und die orientiert sich auch, um das auch nochmal wiederholen, an Jesus Christus. Er ist wirklich das Zentrum und der Kern und der Eckstein. Und es gibt mega, mega, mega viel Art und Weise, wie man das ausdrücken kann. Aber der Punkt ist und bleibt, Jesus, an Jesus entscheidet sich alles, an Jesus orientiert sich alles. Jesus ist alles. Das ist das Geheimnis, wo Gott von Urzeiten beschlossen hat und nicht mehr ganz in unserer Zeit, aber vor unserer Zeit offenbar lassen werden. Also nochmal, der Paulus verkündet den Heiden das, was eigentlich Israel mal versprochen worden ist. Und dazu, wir, also die Heiden Christen sozusagen, dürfen teilhaben an dem, was Israel verheißen worden ist von Anfang an. Zugang zu Gott, ein Land, eine Rettung vor Sünde und Tod, all das durch Jesus Christus. Und jetzt wollen wir mal das Evangelisten-Plädoyer ein bisschen näher anschauen. Also ich würde sagen, der heutige Predigt können wir mehr oder weniger den Titel geben, Paulus, unser Vorbild. Es fällt uns vielleicht nicht gerade beim ersten Anschauen ins Auge, aber aus dem heutigen Text geht sehr viel raus, also hervor, wo wir uns ein Beispiel nehmen können an Paulus. Und was ich dabei hervorheben möchte, ist erstens, Paulus redet von einer Berufung, spezifisch der Heiden einerseits, aber andererseits auch allen. Zweitens, seine Berufung ist begründet in einer Offenbarung, sagt er da. Drittens, er nennt sich dabei der Niedrigste unter allen Heiden. Alle Heiligen, nicht alle Heiden, ja genau. Und viertens, ich muss mal loslassen. Es ist nicht nur ein Dienst an den Menschen, sondern es ist ein Dienst, der eben, wie schon gesagt, an den himmlischen Heerscharen eine Auswirkung hat. Die Berufung von Paulus, das haben wir da, kann man im Galater 1, Vers 15 noch nachlesen, die hat im Mutterleib angefangen. Also von Anfang an hat Gott ihn bestimmt für das, was nachher gekommen ist. Und wer seine Geschichte, wie sie in der Bibel geschildert wird, ein bisschen kennt, der wird da vielleicht ein bisschen stutzen. Der Paulus war ein radikaler Chilenhasser. Er war ein sehr gebildeter und ein sehr guter Jude. Und bis zu dem Moment, wo ihm Jesus auf dem Weg nach Damaskus begegnet ist, hat er seine Berufung ganz klar darin gesehen, das Bürgerrecht von Israel zu bewahren und ein Hüter vom Gesetz zu sein. Das war seine Berufung, sein Auftrag. Und der Paulus hat sich als Jude in dem Sinn als Berufener verstanden, berufen, anders zu sein als alle Völker rundherum. Und die Andersheit, die hat auch darin bestanden, dass Gottes Sache seine Sache hat sollen sein. Und dann war das Ereignis, wo er mit seiner Gefolgschaft Richtung Damaskus geritten ist, um dort eben die Juden auch, die Christen natürlich, einzulochen. Und dann ist ihm Jesus begegnet. Seine Welt hat sich von einem Moment auf den nächsten auf den Kopf gestellt. Also das kann man sich fast nicht vorstellen, was für ihn das bedeutet hat. In dem Moment, wo er dem Herr begegnet ist. Plötzlich ist seine Berufung, wenn er sie bis zu diesem Punkt verstanden hat, in Scherben zersprungen. Alles, worauf er sein Leben gebaut hat, hat in dem Moment seine Grundlage verloren. Und vielleicht stimmt das nicht ganz. Sie macht eine Transformation durch seine Berufung, seine Berufung und sein Auftrag macht eine Transformation durch und wird echt zu etwas Neuem, das unendlich viel grösser ist als das, was er bis jetzt gelebt hat. Ich erinnere mich vielleicht, dass ich letzte Woche gesagt habe, dass Gott echt sein Geheimnis schon am Anfang ausgesprochen hat. Und dass die Juden sozusagen schon immer davon gewusst haben, eigentlich. Aber dass sie das wie durch einen Schleier gesehen haben und darum nie ganz verstanden haben. Es ist poetisch, es ist eindrücklich und auch noch bezeichnend, dass in der Apostelgeschichte 9 steht, dem Paulus sei etwas wie Schuppen von den Augen gefallen, und er hat wieder sehen können. Der Schleier ist ihm sozusagen von den Augen gefallen und er hat es verstanden. In dem Moment, so stelle ich mir das vor, da hat vieles, was der Paulus von seiner gründlichen jüdischen Ausbildung gewusst hat, plötzlich Klick gemacht. Und der Paulus selber beschreibt seinen Weg von diesem Punkt. Er meint nicht gerade alles begriffen zu haben, sondern mit seinem Vorwissen und der Heiligen Schrift eigentlich in der Hand geht er tief in die Beziehung mit dem auferstandenen Jesus und tut erst einmal ein paar Jahre einfach in einer Gemeinde leben und dienen. Also er macht da nicht gross gerade seine erste Missionsreise, sondern er geht erst einmal irgendwo und tut sich der Gemeinschaft der Heiligen anschliessen, damit er das kann verarbeiten kann, wo ihm da aufgegangen ist. Und erst nachher greifen wir den Vater wieder auf in der Apostelgeschichte und dann kommt dann mal der Rest von seiner Tätigkeit, können wir dort nachlesen. Und jetzt, Offenbarung, das ist ein Wort, das immer wieder gebraucht wird. Das ist etwas, das aufgrund von Gottes Geist in uns und aufgrund vom Wort Gottes in unsere Ohren sozusagen gelegt wird. Und Gott redet mit uns. Das ist eigentlich der Kern davon, was die Offenbarung ist. Wenn der Paulus davon redet, dass er eine Offenbarung bekommen hat, dann meint er damit, er hat Gottes Wort kennengelernt und durch Jesus auslegen gelernt. Also er hat eigentlich Gottes Wort kennt und hat durch den Geist von Gott und durch die Ereignisse und das Leben und die Person von Jesus Christus dann auch können verstehen, was das bedeutet. Also zusammen mit dem Heiligen Geist, der in ihm lebt und ihn eben in alle Wahrheit führt, hat der Paulus können verstehen, um was es Gott schlussendlich ging. Das ist die Offenbarung. Wenn wir die Offenbarung so verstehen, nicht als plötzliche, ganzheitliche Eingebung, sozusagen, baff, jetzt weißt du alles, sondern eben als das Enthüllen von Gottes Willen, dann müssen wir alle etwas eingestehen. Wir sind eigentlich alle da, weil wir Jesus lieb haben oder weil wir Jesus wollen lieb haben. Das ist schon mal ganz wichtig. Wir sind alle da, weil wir auch die Bibel irgendwie wertschätzen. Das ist auch ganz wichtig. Und wenn wir uns nochmal die Definition von Offenbarung durch den Kopf gehen lassen, dann müssen wir eigentlich alle sagen, wir haben auch eine Offenbarung bekommen. Uns ist es auch offenbar worden, dass Jesus das Zentrum ist. Uns ist auch offenbar worden, dass der Wille Gottes uns in diesem Buch, in der Bibel, kommt da ist. Und sonst wären wir nicht da. Der Paulus hat aufgrund von seiner Herkunft und seinem Lebenslauf und natürlich auch mit Hilfe vom Heiligen Geist einen speziellen Aspekt hervorheben können, nämlich seine Berufung zu den Heiden zu gehen. Also zu den Nicht-Juden. Und das kann uns vielleicht ein bisschen ironisch vorkommen. Der Paulus, der allergrößte Verfechter vom jüdischen Selbstverständnis zu seiner Zeit war, er bringt den Heiden die Botschaft von der Miterbschaft mit Israel. Aber gerade das extreme und durchaus nationalistische Verständnis vom Judentum, das der Paulus vor seiner Bekehrung hatte, hat ihm sehr fest und gut helfen zu verstehen, was denn die Botschaft, die er verkündigt hat, wirklich bedeutet hat, was für ein Ausmaß hat, wie das alles auf den Kopf gestellt hat. Und der Paulus ist nach seiner Bekehrung, nicht weniger nationalistisch gewesen. Das müssen wir auch verstehen. Er war nicht weniger eifrig gewesen, aber sein Nationalismus, sein Landesstolz hat nicht mehr dem Judentum gehört, sondern allein Jesus und dem Reich von Gott, wo er durch Jesus aufgestellt hat. Also nochmal, auch wir können von einer Offenbarung von Gott reden, die wir bekommen haben und aufgrund von der wir leben. Und beim Paulus ist die Auswirkung von dieser Offenbarung ganz klar gewesen. Sowohl dort drinnen, wie sich sein Leben geändert hat, als auch dort drinnen, was es für seine Tätigkeit bedeutet hat. Und was ist jetzt mit uns? Wir sollen uns eigentlich die zwei Sachen gut überlegen. Ich habe eine Offenbarung von Gott bekommen. Das kann niemand lügen, der da drinnen sitzt. Was ändert das an meinem Leben? Und zweitens, ich habe eine Offenbarung von Gott bekommen. Was mache ich mit dieser Offenbarung? Und die Antworten sollen uns eigentlich ziemlich klar sein. Der Paulus hat das schnell begriffen. Und auch unser Leben hat sich verändert, als wir uns persönlich ganz zu Christus bekannt haben. Wie für den Paulus hat das bedeutet, unser Leben stellt sich auf den Kopf. Aber wie der Paulus, müssen wir uns auch bewusst sein, damit ist es nicht fertig und erledigt. Sondern wir sterben ja nicht einfach gerade sofort auf der Stelle und sind bei Jesus. Gott lässt uns in dieser Welt. Und warum? Weil nämlich die Offenbarung, und das ist eben wieder das, die Offenbarung ist mit einer Berufung verknüpft. Ich habe gerade letzte Woche ein Gespräch mit einer jungen Frau, wo es darum ging, was ist meine Berufung? Was soll ich machen? Sie hat einen sehr guten Job und eigentlich einen, der ihr sehr gefällt, aber in ihrem Hinterkopf ist immer das kleine Körnchen, wo sie sich fragt, ist das wirklich das, wozu mich Gott beruft? Oder soll ich irgendwo anders hingehen? Irgendetwas, wo ein bisschen mehr mit dem Reich Gottes zu tun hat, machen. Berufung ist gar nicht so schwierig. Zuerst einmal, wenn Gott uns irgendwo anberuft, dann schaut er auch, dass es so funktioniert, wie er das will. Und zweitens, es gibt verschiedene Arten von Berufung. Ich kenne Menschen, die haben ein ganz klares Wort bekommen. Entweder sie haben einfach die Bibel gelesen, bis ihnen etwas aufgegangen ist. Oder dann haben sie so, also ich kenne sogar Leute, die haben eine Stimme vernommen, die ihnen gesagt hat, geh dort hin und mach das. Aber wenn das uns noch nicht passiert ist oder nicht passiert, ist das nicht schlimm. Ein guter Anfang ist, mach mal einfach das, was Gott dir sagt. Was Gott von dir will. Als ich vor ein paar Wochen beim OTW war, da habe ich einen Satz gesagt, von dem ich hoffe, dass er euch nachgeht, OTWler. Und zwar, Gott nimmt in unserem Leben so viel Raum ein, wie wir ihm geben. Gott nimmt in unserem Leben so viel Raum ein, wie wir ihm geben. Der Weg zu Gott ist Schritt für Schritt im Gehorsam gehen. Und das ist unsere Berufung. Das ist unser Auftrag. Wenn wir eine grössere, spezifischere oder vielleicht sogar unwahrscheinliche sollen haben, eine Berufung, dann führt uns Gott schon dorthin. Unser Dozent für praktische Theologie an der STH, der Armin Murhofer, kennt vielleicht der eine oder andere, hat das einmal so gesagt, du wirst das außerordentliche Reden von Gott nur dann hören, wenn du auch bereit bist und ein Ohr hast für das alltägliche Reden von Gott. Der Paulus hat während mehreren Jahren eigentlich einen Schritt einfach nach dem anderen gemacht, einen kleinen Schritt nach dem anderen. Und sein Gehorsamsweg hat ihn schlussendlich dazu geführt, dass er als Apostel für die Heiden unterwegs war. Der Punkt, den ich da einfach nochmal unterstreichen möchte, ist folgender. Auch wir haben eine Offenbarung bekommen, was der Wille von Gott für uns ist. Und die Offenbarung die hat unser Leben verändert und unsere Berufung festgemacht. Gott im Kleinen gehorsam sein, das ist unsere Berufung. Und nur so kann unsere Beziehung mit ihm auch wachsen, genug, dass wir auch für das außerordentliche Reden von Gott ein Ohr bekommen. Und jetzt ganz praktisch, wozu beruft uns Gott? Kann da jemand Matthäus 28 die letzten paar Verse auswendig? Also ich hoffe, die meisten können es. Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erde. Drum gönnt und macht Jünger von allen Völkern. Taufen sie im Namen vom Vater und Sohn und Heiligen Geist und lehrt sie alles, was ich euch gesagt habe. Also falls jemand da im Saal sitzt und sich fragt nach seiner Berufung, das wäre sie sonst. Klar? Alles andere folgt auf das. Wenn wir da anfangen und dort einen Schritt machen und dort auf Gott zugehen, dann wird er uns führen. Um es nochmal mit anderen Worten zu sagen, Gott will, dass auch wir alle, jeder Einzelne, zu Zeugen von seinem Geheimnis werden, von seiner guten Botschaft. Wenn du nicht sicher bist, dass du am richtigen Platz bist, fang mal an, einfach mit den Menschen über Jesus zu reden. Gott wird dich ernst nehmen, wenn du ihn ernst nimmst. Und er verspricht dir, dass er dich auch versorgt mit all dem, was du brauchst, und sogar noch mehr. Alles, was er von dir verlangt, bist du selber. Und der Paulus hat seinen Dienst oder seine Berufung, eben, dass er das angefangen hat zu machen, also dass er mit den Leuten hat angefangen zu reden über Jesus. Das hat ihn alles gekostet. Er hat einen guten Job gehabt, das kann ich euch sagen. Er hat nicht schlecht verdient. Und er war sehr überzeugt von dem, was er gemacht hat. Und in dem Moment, wo er christlich geworden und Jesus nachgefolgt ist, hat er alles verloren. Alles. Und er schreibt da im Vers 13 auch, darum bitte ich darum, in meinen Leiden für euch nicht mutlos zu werden. Es ist ihm nicht immer gut gegangen bei dem, aber er hat das durchgezogen. Und was es ausgewirkt hat, von dem leben wir heute noch. Er hat nicht nur sein Angesehen beim Volk verloren, bei seinen Chefen, bei seiner Familie. Sein Mentor Gamaliel hat er zurückgelassen. Das war zu seiner Zeit einer der grössten Lehrer eigentlich vom Judentum. Der kommt heute noch x-tausend Mal, vielleicht nicht ganz, aber mega, mega viel in der Mishna vor. Das ist die mündliche Tradition der Juden. Das war der Lehrer von Paulus. Das ist noch krass. Weg. Braucht er nicht mehr. Er hat sein ganzes Lebenswerk bis zu diesem Punkt weggelegt und ist erst einmal, wie gesagt, im Kleinen gehorsam geworden. Wenn der Paulus, der bis zu dem Zeitpunkt, als ihm Jesus begegnet ist, wahrscheinlich eben schon mehr in seinem Leben erreicht hat, als wir alle in unserem Leben werden erreichen. Wenn er von sich sagt, also wenn er das alles zurücklassen kann und alle, kann sagen, irgendwo anders sagt er dann noch, eben das alles ist wie nichts für mich im Vergleich zu dem, dass ich Jesus höre. Wenn er das alles zurücklassen kann, um den Gehorsam neu von klein auf zu lernen, sozusagen, dann können wir das aber auch. Dann schaffen wir das auch. Schließlich nennt sich der Paulus auch der Geringste, der Kleinste unter den Heiligen. Ich möchte jetzt auch noch mal schnell unser Augenmerk auf eben die komische Formulierung dort noch lenken, dass es heisst, eben, im Vers 10, damit nunmehr den Gewalten und den Mächten in den Himmelsräumen durch die Gemeinde die vielseitige Weisheit, vielgestaltige Weisheit Gottes kundgetan werde. Warum wüsstet ihr das nicht? Warum muss denn das kundgetan werden? Das kann ich nicht sagen. Das weiß ich auch nicht. Aber offensichtlich will das Gott so. Uns ist oft nicht ganz bewusst, dass wir mit der sichtbaren Welt nicht alles gegessen haben. Also wir Christen, wir wissen ja eigentlich, dass es die unsichtbare Welt gibt und dass sie real ist und dass sie Auswirkungen hat. Aber irgendwie ist es recht einfach, das aus unserem Blickfeld zu verlieren. Wenn wir ganz ehrlich sind, was hat das mit uns zu tun? Jetzt gerade. Wir sollen, das ist ganz klar von der Bibel her, die unsichtbare Geschöpfe nicht anbeten. Aber sie existieren trotzdem. Und auch wenn wir sie nicht sehen, sie sehen uns. Und damit wir das ganz klar verstehen, für die Gewalten und Macht, die unsichtbar sie, aber trotzdem der Schöpfung gehören, ist das Geheimnis und der Ratschluss von Gott eben auch ein Geheimnis gewesen, bis Jesus gekommen ist und alles neu gemacht hat und alles anders gemacht hat. Und diese Geschöpfe sollen eben auch an dieser Offenbarung teilhaben. Sie sollen eben auch dürfen sehen und wissen, was Gott sich vorgenommen hat. Genau wie Israel für die Welt hat sollen ein Zeichen sein und ein Zeugnis von Natur und vom Wesen von Gott, soll eben auch die Gemeinde für die ganze Schöpfung ein Zeichen und ein Zeugnis sein. Und wenn ich sage für die ganze Schöpfung, dann ist das eben inklusive denen, die wir nicht sehen. Und wir sollen ein Zeugnis sein, steht da, von der vielseitigen Weisheit von Gott. Gott geht mit jedem von uns Einzelnen eigentlich einen eigenen Weg. Es gibt zwar keinen anderen Weg in dem Sinn als Jesus, aber die Art und Weise, wie Gott die Strecke zurücklegt mit uns, mit jedem Einzelnen, ist einzigartig. Und Gott wird auch dich einen anderen Gehorsamsweg führen, als das bei deinen Brüdern und Schwestern, bei deinen Eltern, bei deinen Kindern, bei deinen Cousins und Cousinen und so weiter, Freunde. Gott wird mit dir einen eigenen Weg gehen. Mit Jesus, wohlgemerkt. Es geht nichts an Jesus vorbei. ja. Aber der Anfang von diesem Weg und das Ende von diesem Weg, die sind bei allen gleich. Unser Leben soll ein Zeugnis sein für die ganze Schöpfung, für die Menschen um uns herum, indem wir eben Gottes Ratschluss und seine gute Nachricht verkünden. Machen wir das so. Aber sie soll auch ein Zeugnis sein für die unsichtbare Macht, indem sie an unserem Leben auch das, was wir machen, wenn uns niemand sieht, weil sie sehen das eben gleich. Und unser Zusammensein als Gemeinde. Davon haben wir ja auch schon mal eine Predigt gehalten, eben die Einheit, dass das Gottes Weisheit ist, wo in und an uns wirksam wird. Und die sollen eben die Schöpfung erkennen. Wie wunderbar ist doch das? Gott hat den Mensch als König der Schöpfung geschaffen und durch Jesus zum Juwel eigentlich von seiner Vielfältigkeit für alle sichtbar und wunderbar gemacht. Sowohl auf Erde als auch in der unsichtbaren Welt. Also denkt daran, auch uns hat Gott eine Offenbarung gegeben und auch wir sind berufen, eigentlich seine Botschafter, seine Zeugen zu sein für die Menschen, die um uns herum sind. Der Weg zur Erfüllung dieser Berufung ist eben Schritt für Schritt im Gehorsam dort durchgehen, wo uns Gott anführt. Und der Gehorsam bedeutet, mit den kleinen Sachen anfangen. Eben, redet mit den Leuten über Jesus. Weil das ist eure Berufung. Wenn ihr das macht, dann kommt ihr mit eurem Glaubensschritt auch weiter. Kein Schritt ist zu klein, wenn wir in dem Glauben tun. Gott hat Zeit in der Hand, er hat unsere Situation in der Hand und das alles läuft uns nur dann weg, wenn wir seinen Ruf ignorieren. Oder wenn wir gemeint, wenn wir meinen, dass wir unseren Gehorsam aufsparen müssen auf etwas Größeres. Wartet nicht mit dem. Fangt heute damit an. Überlegt euch, wozu ruft mich Gott? Was ist das Kleinste, was ich machen für Gott? Und fangt heute mit dem an. Ich will noch beten zum Schluss. Lieber Vater, du hast uns deinen Ratschluss kundgetan. Wir dürfen wissen, ja, was du denkst und was du willst. Im Korinther steht, dass niemand Gedanken von einem Menschen kennt als der Mensch selber. Aber wir haben Gedanken von Gott bekommen. Und so möchte ich dich bitten, Herr, du uns diese Woche doch darauf hinweisen, was sind die kleinen Sachen, die du uns dazu berufst? Was sind die kleinen Sachen, die du willst, dass wir sie machen? Hilf du uns, Herr, damit wir ja, können sehen, dass der Gehorsam uns zu dir führt. Ich danke dir, Jesus, dass du der Anfang bist und dass du das Ende bist. Ich danke dir, Jesus, dass wir dürfen wissen, dass du mit uns wirst reden und an uns wirst bleiben. Und ich bitte dich, Jesus, gib uns doch durch deinen Geist immer wieder die Kraft, an dem festzuhalten, was wir wissen von dir. Gib uns die Kraft, das auszuführen, was du uns dazu berufst. Und hilf uns zu sehen, dass kein Auftrag von dir zu klein ist. Führ du uns, Herr, auf deinem Weg und in deine Herrlichkeit. Wir haben dich lieb und wir sehnen uns nach dir. Amen.